Thema unseres Gottesdienstes lautet: Verschiedenheit unter Geschwistern, wie gehen wir damit um? Kaum eine andere Beziehung unter Menschen ist so langdauernd wie die zwischen Geschwistern. Eltern sterben, Liebesbeziehungen können auseinandergehen und Freundschaften lösen sich auf. Aber Geschwister bleiben einem Menschen meist lebenslang erhalten. Geschwisterbeziehungen sind prägend für die Persönlichkeitsentwicklung und den Werdegang eines Menschen. Sie sind über viele Jahre ein Übungsfeld für zwischenmenschliche Beziehungen. Und da bleiben auch Spannungen und Reibereien bei aller Liebe nicht aus. Dazu ist mir ein Lied eingefallen. Ich möchte den Text vorlesen. Meine Schwester ist ein Besen, so wie alle Schwestern sind. Sie ist immer schon gewesen, schon als kleines Wickelkind. Immer muss sie Recht behalten, stets hat sie das letzte Wort. Ich muss meine Klappe halten und sie plappert immer fort. Manchmal gibt sie mir auch Hiebe und verbeult mich fürchterlich. Sowas nennt man Schwesterliebe, wenn ich schreie, dann freut sie sich. Einmal platzt mir dann der Kragen, einmal ist das Maß dann voll. Ohne sie dann lang zu fragen, hau ich ihr den Ranzen voll. Trotz des kleinen Zwischenfalles hab ich meine Schwester gern. Sie ist doch mein Ein und Alles, ist mein kleiner Augenstern. Vielleicht deckt sich das, was hier besungen wird, auch mit ihren Erfahrungen. Wie bin ich nun auf das Thema Geschwister in der Bibel aufmerksam geworden? Ganz konkret auf die beiden Jünger, Johannes und Petrus. Ich habe das Buch von Peter Höhn, Leben aus Liebe, er ist Mitarbeiter bei Campus für Christus, gelesen. Er hat sich in diesem Buch mit den Charakteren und Unterschieden zwischen den beiden Jüngern beschäftigt. Petrus und Johannes sind keine leiblichen Brüder, aber trotzdem sind sie wie Brüder eng miteinander verbunden. Beide haben einen engen Bezug zu Jesus. Petrus und Johannes stehen durch das gesamte Evangelium in einem spannenden Gegensatz. Schauen wir uns erst einmal ihre verschiedenen Berufungen an, wie sie am Ende des Johannesevangeliums und in Johannes 21 deutlich werden. Der Auferstandene spricht nach dem Frühstück am See von Tiberias zu seinen Jüngern. Er sagt zu Petrus: Weide meine Lämmer. Das heißt, Petrus bekommt den klaren Auftrag, Leiter zu sein und Hirte für andere. Jesus erklärt ihn also zu einer Leiterfigur. Von Johannes wird erwähnt, dass er sich beim letzten Abendmahl an die Brust Jesu gelehnt hat. Er will als Zeichen seiner Liebe zu Jesus ganz nah an seinem Herzen sein. Menschen wie Johannes sind in der Öffentlichkeit eher wenig sichtbar. Sie wirken in der Stille. Aber auch wenn Johannes keine Leiterfigur war, er bekommt trotzdem einen ganz, ganz wichtigen Auftrag. Jesus überträgt ihm, als er schon am Kreuz hängt, die vertrauensvolle Aufgabe, für seine Mutter zu sorgen. Richard Rohr, ein Franziskanermönch, geht mit seinen Gedanken noch einen Schritt weiter. Er sieht in Petrus und in Johannes zwei verschiedene Urformen der Liebe, bzw. unseres Geliebtseins von Gott. Petrus, so interpretiert Richard Rohr, steht für den Behälter. Er bildet die Institution Kirche, das religiöse System, die Strukturen und Regeln ab. Im Gegensatz dazu symbolisiert Johannes den Inhalt, mit dem der Behälter gefüllt werden kann. Der Inhalt, das ist das geistliche Leben, die leidenschaftliche Freundschaft mit Jesus und die Liebe überhaupt. Und zwischen diesen beiden Urformen der Liebe besteht eine enorme Spannung. Vielleicht können Sie diesen Gedanken noch besser nachvollziehen, wenn ich auf die Bibelstelle vom Wein in neue Schläuche füllen zurückgreife. In diesem Symbol gesprochen steht Petrus mit der Institution Kirche für den Schlauch, für den Behälter. Und in diesen Schlauch kann der Inhalt, der neue Wein, das geistliche Leben hineingefüllt werden. Das geistliche Leben, wie es uns Johannes mit seiner leidenschaftlichen Liebe für Jesus vorlebt. Und auf diese Art und Weise wird beides bewahrt. Ich möchte nun die Verschiedenheit zwischen Johannes und Petrus an einer weiteren Bibelstelle verdeutlichen. Ich lese Johannes 20, die Verse 1 bis 10. Früh am ersten Tag der Woche, als es noch dunkel war, kam Maria Magdalena zum Grab und fand den Stein vom Eingang weggerollt. Sie lief zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und sagte: Sie haben den Stein aus dem Grab weggenommen und ich weiß nicht, wo Sie ihn hingebracht haben. Petrus und der andere Jünger liefen zum Grab, um nachzusehen. Der andere Jünger lief schneller als Petrus und kam als erster an. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, und sah die Leintücher da liegen. Aber er ging nicht hinein. Dann kam Simon Petrus ihm nach und ging in die Grabhöhle hinein. Auch er sah die Leintücher dort liegen. Das Tuch, das den Kopf von Jesus bedeckt hatte, lag zusammengefaltet auf der Seite. Da ging auch der andere Jünger hinein und er sah und glaubte. Denn bis dahin hatten sie die Aussage der Schrift nicht verstanden, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Dann gingen sie nach Hause zurück. In welchem Zusammenhang steht die Szene? Maria Magdalena ist früh am Ostermorgen, als es noch dunkel war, zum Grab gegangen. Sie hat gesehen, dass der Stein, der den Eingang verschlossen hat, nicht mehr an seinem Platz ist. Das Grab war also offen. Sie hat hineingeschaut und hat gesehen, dass der Leichnam nicht mehr da ist. Das hat ihr einen Schreck eingejagt. Sie ist dann ganz aus dem Häuschen zu Petrus und Johannes gelaufen und hat ihnen brühwarm erzählt, dass das Grab leer ist. Das heißt, dass der Leichnam verschwunden ist. Die beiden Jünger wollen so schnell wie möglich wissen, ob das wirklich wahr ist. Die ungeheuerliche Neuigkeit, die sie gerade erfahren haben, lässt ihnen keine Ruhe mehr. Sie machen sich postwendend auf den Weg zum Grab. Kann ich jetzt wieder das Bild bekommen? Genau diese Szene erfasst das Gemälde des Schweizer Malers Eugène Burnand. Es trägt den Titel »Am Morgen der Auferstehung«. Lassen wir das Bild erst einmal auf uns wirken. Ich denke, das Gemälde verdeutlicht eindrücklich die Dynamik der Szene. Die beiden Jünger rennen so schnell sie können. Johannes ist schneller als Petrus. Er führt. Es kommt mir vor, wie wenn Johannes, der Jesus über alles liebt und der ganz nah bei seinem Herzen ist, dabei von seiner leidenschaftlichen Liebe beflügelt wird. Johannes ahnt eher als Petrus, was es mit dem auferstandenen Jesus auf sich hat. Er hat auf dem Bild die Hände gefaltet, wie wenn er mit Jesus in Kontakt ist, mit ihm spricht. Wie geht unsere Geschichte weiter? Es ist Johannes vor Petrus angekommen. Aber dann passiert etwas Erstaunliches. Johannes stoppt im Grabeingang. Er schaut zwar kurz hinein, aber er bleibt draußen. Er, der als erster angekommen ist, wartet auf Petrus. Halten wir hier einen Moment inne. Warum lässt Johannes jetzt Petrus den Vortritt und lässt ihn zuerst hineingehen? Ich möchte an dieser Stelle noch einmal auf den Jesuitenpater Richard Rohr zurückgreifen. Er sieht in dem Wechsel am Eingang des Grabes ein Zeichen dafür, dass Johannes, der Repräsentant der Liebe, gegenüber Petrus, dem Repräsentant der Leitung, demütig ist. Und diese Demut zeigt sich darin, dass Johannes Petrus, der ja für die Institution Kirche und für organisierte Kirchenstrukturen steht, den Vortritt lässt. Richard Rohr geht noch einen Schritt weiter. Er begründet den Wechsel am Grabeingang damit, dass Johannes, der ja den Inhalt, das geistliche Leben und die Liebe überhaupt symbolisiert, seine Berufung nur dann entfalten kann, wenn organisierte Kirchenstrukturen und Systeme als Behälter für seine leidenschaftliche Liebe vorhanden sind. Was will uns diese Geschichte und ganz besonders der Wechsel am Grabeingang heute hier in Hessigheim sagen? Wir können davon mitnehmen, dass es sowohl Menschen mit einer Petrusberufung als auch Menschen mit einer Johannesberufung geben muss. Diese Gegenpole bereichern sich nicht nur gegenseitig in einer Gemeinde, es geht noch um viel mehr. Sie sind voneinander abhängig. Keiner kann ohne den anderen seine Berufung voll entfalten. Wenn auch die einen zu gesetzlich erscheinen mögen und die anderen zu schwärmerisch, es haben in jedem Fall beide ihre Berechtigung, beide ihren Platz in der Gemeinschaft. Das heißt jetzt ganz konkret, dass es in einer Gemeinde sowohl Menschen geben muss, die den Betrieb am Laufen halten, indem sie klar die Führung übernehmen und Strukturen schaffen, als auch Menschen, die einen engen, intensiven Draht zu Jesus haben. Und ich bin der Meinung, dass sich gerade Menschen, die eine enge Verbindung zu Jesus haben, oft besonders gut in andere einfühlen können und spüren, wenn sie gebraucht werden.
Jetzt haben wir von den beiden Brüdern Petrus und Johannes gehört. Ich möchte uns jetzt mit zwei außergewöhnlichen Frauen, Schwestern, anschauen, nämlich Maria und Martha. Und viele von uns kennen die Berichte aus der Bibel sicherlich schon. Ich lese Lukas 10, 38 bis 42. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte: Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines, Maria hat das Bessere gewählt und das soll nicht von ihr genommen werden. Maria und Martha lebten mit ihrem Bruder Lazarus an einem kleinen Ort in Bethanien, der circa 3 Kilometer vom östlichen Tempeltor in Jerusalem entfernt lag. Die beiden Frauen waren sehr unterschiedlich, aber beide liebten Jesus. Und auch Jesus hatte eine besondere Beziehung zu den Geschwistern. Johannes schreibt in Kapitel 11, Vers 5, Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus lieb. Zum Text. Jesus war mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem, als er durch Bethanien kam. Da lud ihn Martha in ihr Haus ein. Die 3 Geschwister waren vermutlich nicht verheiratet. Und Martha war wohl die, die das Haus unter sich hatte. Sie nahm die Dinge in der Hand. Auch ihr Name Martha, übersetzt heißt das Herrin, sagt darüber etwas aus. Schauen wir uns nun die beiden Schwestern an. Maria. Jesus hat die Einladung angenommen. Er lässt sich mit seinen Jüngern bei den Schwestern nieder. Wahrscheinlich sind auch noch andere Leute mit ins Haus gekommen, denn wo Jesus war, da sammelten sich die Menschen um ihn und Jesus redet und erzählt. Maria ist fasziniert von ihm und von dem, was er erzählt, und sie setzt sich an seine Füße und hängt an seinen Lippen. Sie scheint jedes Wort zu verschlingen. Kein Wunder, dass sie die Aufforderungen ihrer Schwester gar nicht wahrnimmt. Martha. Ich glaube, Martha war voll in ihrem Element, als sie Jesus mit seinen Jüngern einlud. Sie gab alles, um die Männer gut zu bewirten. Und ich bin sicher, das machte sie, weil sie Jesus lieb hatte. Sie fühlte sich auch sehr geehrt, dass Jesus ihre Einladung angenommen hat. Deshalb wollte sie auch alles geben. Doch irgendwann bemerkte sie dann, dass es ihr doch ein bisschen zu viel wird und Maria ja gar nicht mithilft. Wahrscheinlich hat sie ihr auch Zeichen gegeben, doch Maria hat nicht reagiert. Bei Martha ist zwischenzeitlich der Ärger noch gestiegen und sie weiß sich nicht mehr anders zu helfen, als sich an Jesus zu wenden und spricht ihn an. Herr, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue? Sag ihr, sie soll kommen und mir helfen. Martha rechnet mit der Unterstützung Jesu, nachdem ihre Aufforderung an Maria nichts gebracht haben. Auf ihn wird sie sicherlich hören. Doch es kommt anders. Jesus gibt nicht die Antwort, die Martha hören möchte. Er sagt zu Martha: Martha, Martha, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist doch nur eines. Und Maria hat das Bessere gewählt und das soll nicht von ihr genommen werden. In einer anderen Übersetzung heißt es: Meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur wirklich eines wichtig. Maria hat das erkannt. Und was das ist, werde ich ihr nicht nehmen. 2 Frauen, 2 Schwestern, 1 Begebenheit und 2 verschiedene Situationen. Es steht nicht da, wie Martha sich mit dieser Antwort gefühlt hat und wie sie reagiert hat. Auch über die Reaktion von Maria steht nichts in der Bibel. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Martha nach dieser Antwort erstmal heftig schlucken musste. Jesus hat ihre Vorstellung zurechtgerückt. Seine Sicht ist eine andere. Martha ging mit ihrem Problem und ihrem Unverständnis und Ärger zu Jesus, als sie sich über Maria geärgert hat. Und das war gut und das ist gut. Aber Jesus hat nicht so reagiert, wie sie es sich gewünscht hat. Es ist auch gut, wenn wir mit unseren Problemen zu Jesus gehen, sie ihm sagen und wenn nötig, sie auch klagen. Aber seine Antwort kann halt auch anders ausfallen, als wir erwarten. Martha. Martha, die Herrin. Martha, die aktive Dienerin. Martha, die Jesus ihre Zuneigung in der Gastfreundschaft schenkt. Marthas Gabe ist es, anzupacken, gastfrei zu sein, alles zu geben. Daran ist doch nichts auszusetzen. Aber sie fühlt sich überfordert, weil sie vielleicht alles perfekt und auch noch alles allein machen muss. Sie ärgert sich über ihre Schwester. Vielleicht ist sie ja auch ein bisschen neidisch auf Maria, die sich einfach nimmt, was sie sich nie erlaubt hätte. Und deshalb fordert sie ein, was nur recht und billig ist in ihren Augen. Jesus rückt sie liebevoll zurecht. Martha, Martha, ich bin sicher, das hat er sehr liebevoll zu ihr gesagt. Meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten, bist bei so vielen Dingen in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist doch nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das werde ich ihr nicht wegnehmen. Was ist das Bessere? In dieser Begebenheit ist es, sich zu Jesu Füßen zu setzen und sich beschenken zu lassen. Martha, die Gebende, die Dienende, die Praktische, die Zupackende. Sie ist tatkräftig, anpackend, dienend, versorgend, sieht, wo es zuzupacken gilt. Dienen und anpacken, das ist ihr Ding. Aber auch sich in die Kleinigkeiten und sich im Unwesentlichen Verlierende, das ist auch Martha. Jesus spricht ihre Sorge und ihre Unruhe an, die er einfach unter dieser Hektik sieht und unter diesem Dienen wollen. Ihre Sorge, dass es vielleicht nicht perfekt ist, was sie bietet. Auch ihre Unruhe, weil sie dadurch Hektik verbreitet. Was möchte sie? Möchte sie Lob? Möchte sie Anerkennung? Dienen ist ja auch ihre Gabe. Das liegt ihr. Aber dienen ist nicht alles, sagt Jesus. Warum dient sie? Warum diene ich? Dienen und aktiv sein in der Gemeinde ist gut. Was ist meine Motivation, in der Gemeinde zu helfen, zu dienen, mitzuarbeiten? Gott hat diese Gabe in viele Menschen hineingelegt. Dienen ist auch Gottesdienst, aber dienen ist nicht alles. Martha hat über dem Dienen, über dem Bedienen die Nähe Jesu vernachlässigt. Jesus liebt Menschen, die anpacken, mitarbeiten. Er verurteilt das nicht. Aber er möchte nicht, dass die andere Seite das zur Ruhe kommen bei ihm, wie auch immer das bei jedem Einzelnen aussehen mag. Er möchte nicht, dass das verloren geht. Er bietet uns an, sich zu seinen Füßen niederzulassen. Dienen ja, aber sich auch dienen lassen von anderen oder in erster Linie auch von Jesus. Er will uns dienen, ihnen und mir. Können wir das zulassen? Jesus hinterfragt nicht den Dienst von Martha, sondern dass sie sich mit lauter Dienen im Sorgen verliert und nicht zur Ruhe kommt. Nun zu Maria. Maria, die Hörende, die Ruhende, die Seiende, die Angekommene. Sie hängt an Jesu Lippen und genießt seine Nähe, saugt seine Worte auf und nimmt sie sich zu Herzen. Sie sieht und hört nichts mehr um sich her. Jesus sagt, Maria hat das Bessere gewählt und das darf sein. Früher habe ich aus dieser Geschichte immer den Schluss gezogen, aktiv sein, tun, anpacken, helfen. Das ist schlechter, weniger wert, als zu Jesus Füßen Platz zu nehmen, um zu hören. Kam bei mir so an. Jetzt sehe ich es anders, jetzt sehe ich es so. Jesus hinterfragt nicht das Dienen von Martha, sondern dass sie sich im Sorgen darüber verliert und nicht mehr zur Ruhe kommt. Auch hier in unserer Gemeinde finden sich beide Menschentypen, Maria und Marthas. Der Martha-Typ ist der aktiv anpackende Mensch, der sieht, wo es Hilfe braucht. Wer dient, wer aktiv ist, der braucht aber auch den Gegenpol. Ankommen bei Jesus, sein dürfen, hören und sich füllen lassen. Aufgefüllt, aufgetankt, fällt das Dienen viel leichter. Der Maria-Typ ist der geistlicher Typ und ein stiller Mensch, der die Nähe Jesu sucht. Ankommen und in seiner Nähe Zeit verbringen, auftanken und hören will und kann. Auch sie braucht einen Ausgleich. Es ist gut, sich aufzumachen, um den anderen mit dem zu dienen, das weiterzugeben, was bei Jesus empfangen worden ist.
Unsere Ansprache könnte an dieser Stelle zu Ende sein. Aber ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Ich möchte versuchen, Petrus und Johannes, beides Jünger Jesu, als Teile unserer eigenen Persönlichkeit zu sehen. Unser Johannesteil, da geht es doch um unsere geistliche Identität als von Gott geliebte Kinder, als von Jesus geliebte Menschen. Und unser Petrusteil, das ist unsere seelisch-leibliche Persönlichkeit, mit allem, was dazugehört, mit unseren Wesenszügen und Begabungen, Stärken und Schwächen, Grenzen und Schattenseiten. Ich habe mich gefragt, wo ich mich einordnen kann. Bin ich eher ein Petrus oder eher ein Johannes-Typ? Welcher Teil hat bei mir die Führung? Ich denke, dass ich mich eindeutig in Petrus finden kann. Ich bin jemand, der in der Gemeinde konkret eine Aufgabe übernimmt und diese auch gewissenhaft und zuverlässig ausführt. Ich sehe mich weniger in Johannes, der sich in seiner stillen Zeit bei Jesus ausruht und seine Liebe in sich aufnimmt. Ganz konkret, wie oft gehe ich zu einer Teambesprechung oder ins Bistro zum Thekendienst und habe Ruhe und Stille vernachlässigt. Und gerade an diesem Punkt ist mir Folgendes wieder einmal deutlich geworden. Ich, ein Petrus-Typ, muss meine Johannesseite pflegen. Ich muss bewusst für Ruhezeiten an der Brust Jesu sorgen. Für eine Zeit, in der ich nachspüre, dass ich ein von Gott geliebtes Kind bin. Und in dieser Erkenntnis bestärkt mich Jesus selbst. Er ging auf einen Berg und betete. Und dazu unterbrach er seine Taten, auch seine Heilungswunder. Und von ihm kann ich lernen, dass beides seinen Platz hat. Aktivität und Ruhezeit.
Und wie sieht es bei Maria und Martha aus? Auch ich glaube, in jedem von uns sind beide Charaktere vorhanden, nur in unterschiedlicher Ausprägung. Es braucht die Ausgewogenheit bei beiden Charaktertypen und die Sensibilität zu hören, was im Moment dran ist. Gott hat uns alle unterschiedlich geschaffen und liebt uns genau so, wie wir sind. Auch dann, wenn wir nicht im Gleichgewicht sind. Zum Schluss möchte ich noch was Persönliches von mir sagen. Ich war früher immer der Martha-Typ. Ich habe sehr gerne und sehr viel und sehr aktiv geholfen. Der Grund dafür war, dass ich es gebraucht habe, weil es mir ein Gefühl gegeben hat, dass ich durch mein Dienen und durchs Helfen wertvoll bin. Wichtig, jemand zu sein, wenn ich mich sichtbar einbringe. Daran habe ich meinen Wert festgemacht. Und wenn es nicht mehr ging, dann war ich wertlos nach meinen Empfindungen. Aber seit einigen Jahren hat sich dabei bei mir was Grundlegendes geändert. Ich durfte tief in mir erfahren von Gott und von Jesus her, wie geliebt ich bin. Einfach in meinem Herzen spüre, dass das nicht am Tun hängt, wie sehr Gott mich liebt. Und das ist in meinem Innern angekommen und dann hat sich meine Motivation völlig verändert. Und wenn ich mich jetzt heute mit Maria oder Martha vergleiche, dann stelle ich fest, ich bin zum Maria-Typ geworden. Ich brauche das Stillewerden bei Jesus. Denn bei ihm kann ich zur Ruhe kommen und Kraft schöpfen und auf seine Stimme hören. Und auch das Reden mit ihm, das Beten, ist mir ein großes Bedürfnis. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, dass dieses bei Jesus zur Ruhe kommen, bei ihm zu sitzen, einfach mich ihm auszuliefern, dass mich das immer wieder auffüllt und erfüllt. Und das brauche ich täglich. Und dafür bin ich sehr dankbar. Jetzt möchte ich uns alle noch zum Vertiefen zwei Fragen mitgeben. Die erste Frage ist, wo bin ich in Bezug auf mein eigenes Leben eher gefährdet, den Johannes oder den Petrus beziehungsweise die Maria oder Martha in mir zu übergehen? Und wie könnte ich den vernachlässigten Teil, der bei mir zu kurz gekommen ist, fördern? Und die Frage Nummer zwei ist, kann ich ein Ja finden zur Verschiedenheit unter uns Geschwistern? Kann ich den anderen stehen lassen in seiner Unterschiedlichkeit zu mir? Das möchte ich euch mitgeben.